Kostproben.
Biblische Geschichten zum Gustieren.
Mit Christine Hupka
und Hermann Miklas.
Meine heutige Geschichte aus dem Alten Testament handelt von einem Generationenkonflikt. Und ich finde es unglaublich spannend, dass über 3000 Jahre hinweg es halt Generationenkonflikte gibt, bis heute. Ich wüsste gern, was für dich in deiner Wahrnehmung so die Themen des Generationenkonfliktes sind.
Naja, ich denke mir auf der einen Seite die Ambivalenz zwischen, auf der einen Seite sich abnabeln müssen und auf der anderen Seite die Geborgenheit der älteren Generation oder bei der älteren Generation schätzen. Das ist eine schwierige Aufgabe in der Pubertätszeit. Der junge Mensch muss sich abnabeln, muss auch ein bisschen Rabatz machen und möchte es zum Teil gar nicht, weil er die Eltern ja trotzdem liebt. Und für die Eltern ist es genauso schwierig. Und dann natürlich kommt später dazu, dass jede Generation in ihrer ganz eigenen Zeit lebt.
Ja, also ich denke jetzt eher an Generationenkonflikt von erwachsenen Menschen. Also eine Generation und die jüngere ist aber auch schon sehr erwachsen und arriviert. Was fällt denn dazu ein?
Naja, dass oft die ältere Generation die Zeit nicht versteht, in der die jüngere Generation lebt und nicht verstehen kann und will, dass die junge Generation Antworten auf ihre Zeit suchen muss. Und umgekehrt ist es für Jüngere manchmal schwierig, den Erfahrungsschatz der Älteren wertzuschätzen.
Ja, auf jeden Fall. Also meine Geschichte handelt von einem Generationenkonflikt und wie der ganz überraschend gelöst wurde. Und die beiden Leute, um die es da geht, sind der Abraham und sein Neffe Lot. Aber der Abraham, der heißt in der Geschichte, in der Bibel nicht Abraham, sondern Abram. Abraham wird er erst viel später genannt. Und wenn man diesen Namen aus dem Hebräischen übersetzt, so heißt Abram erhabener Vater. Das sagt ja eigentlich schon alles. Die Position Abrahams war die des Sippenchefs, des Häuptlings, des uneingeschränkten Herrschenden. Der Lot hingegen, das war sein Neffe, der war halt eine Generation jünger und war natürlich sozusagen auch der Jurisdiktion seines Onkels unterworfen in kritischen Situationen. Und wenn der Abraham gesagt hat, auf dem Lagerplatz werden wir jetzt eine Woche bleiben, dann hat der Lot nicht sagen können, nein, aber da drüben ist es schöner, gehen wir lieber da hinüber. Sondern es war klar, dann ist man da geblieben. Und wenn der Abraham gesagt hat, und jetzt packen wir alles zusammen und ziehen weiter, sie waren ja Nomaden und hatten beide große Herden, dann hat der Lot nicht gesagt, ach, ich bin noch so müde, bleiben wir noch ein paar Tage, bis ich mich ausgeruht habe, sondern dann hat man sich zusammengepackt und ist weitergezogen mit den Herden.
Ich ahne, dass da schon Konfliktpotenzial enthalten ist.
Ja, interessanterweise, und das kenne ich ja auch, ist der Konflikt aber nicht direkt zwischen diesen beiden entstanden, sondern der hat sich sozusagen nach unten verlagert zu den Mitarbeitern lauter Männer, Sklaven und Diener und Hirten der beiden. Diese Gruppen, die Abraham-Hirten und die Lot-Hirten, sind mit der Zeit aufeinander losgegangen.
Das kann ja noch konfliktträchtiger sein als die beiden persönlich. Ich denke jetzt hier an Fußballfans zum Beispiel. Gruppen sind, die können wirklich aggressiv werden, während die Anführer sich vielleicht noch auf ein Bier treffen können.
Genau. Und die Anführer haben das zuerst überhaupt nicht mitgekriegt, dass die Hirten von Abraham und Lot bei den Wasserplätzen, bei den Quellen und Brunnen plötzlich angefangen haben, also zu kämpfen drum, wessen Tiere zuerst und wessen Tiere genug und wenn es sich nicht ausgeht, wessen Tiere halt kein Wasser mehr bekommen. Und es war eine enorm grausliche Stimmung. Interessanterweise hat das der Abraham, der erhabene Vater, als erster mitbekommen. Das spricht meiner Meinung nach für seine Führungsqualität. Ja. Also der alte Herr, der hat seine Augen und seine Ohren dort gehabt, wo sie haben sollte als Sippenchef. Und dann hat er zum Lot gesagt, da ist so viel Streit zwischen deinen und meinen Leuten. Das kann nicht gut gehen. Und also, wenn es eskaliert, da haben wir beide nichts davon. Ich mache dir einen Vorschlag. Zieh du deines Weges und ich gehe meinen Weg. Das heißt, der Abraham hat etwas gemacht, was man in der landläufigen Meinung eigentlich nicht machen soll. Man trennt sich.
Wollte gerade sagen, das ist ja noch keine direkte, es ist eine Lösung, aber keine Konfliktbewältigung.
Nein, offenbar hat er das Gefühl gehabt, dieser Konflikt ist nicht zu lösen. Mhm. Oder er hat keine Mittel oder Wege gesehen. Mhm. Also er hat eine Trennung vorgeschlagen. Das ist auf jeden Fall der erste Schritt zu einer Deeskalation. Ja. Und wenn ich mir denke, wie nah man damals auch als Familie aufeinander gelebt hat und diese Zeltwände haben ja alle Geräusche durchlassen und man hat von jedem immer alles gewusst und gehört und mitgekriegt. Also manchmal, denke ich, ist sogar eine Trennung auch innerhalb der allerengsten Familie gar keine so dumme Idee. Engste Familie deswegen, weil der Lot war ja der offizielle Erbe des Abraham. Der hatte ja keine Kinder.
Ah ja. Aber jetzt muss ich dann doch dran denken, an pubertierende Kinder, da läuft es ja auch darauf hinaus. Irgendwann müssen sie sich vom Elternhaus trennen. Es geht nicht anders.
Genau, und irgendwann ziehen die Kinder aus.
Hoffentlich sogar.
Ja, und hoffentlich warten sie nicht zu lang damit.
Genau.
Also in dem Fall ist nicht der Lot ausgezogen, sondern der Abraham hat gesagt, weißt was, du gehst deinen Weg, ich gehe meinen Weg. So weit, so gut. Und jetzt könnte man natürlich erwarten, dass der erhabene Vater Abraham sagt, also ich gehe nach links und du gehst nach rechts, dass der das bestimmt. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, schau dich um, überlegst dir, wohin willst du ziehen, welches soll deine Gegend sein und ich gehe dann in die andere Richtung. Er hat dem Jüngeren die Entscheidung überlassen.
Das ist großzügig.
Das ist unendlich großzügig und absolut nicht üblich in solchen patriarchalen Strukturen. Also der Lot war ja nicht dumm, der hat sich umgeschaut und hat sich die bessere Gegend ausgesucht. Die grünere, die wasserreichere, die irgendwie freundlichere, ich weiß nicht ganz genau, welche Kriterien er da hatte, also auf jeden Fall die nach seiner Meinung bessere. Das hat er dann seinem Onkel gesagt, der hat gesagt, wunderbar, passt, dann gehe ich in die andere Richtung. Und so ist es dann auch geschehen. Die Frage ist, wieso schafft das der Abraham, so großzügig zu sein? Und das ist die theologische Geschichte dahinter. Mhm. Der Abraham hat lange vor dieser Geschichte von Gott den Segen zugesprochen bekommen. Ich will dich segnen und alle, die mit dir zu tun bekommen, sollen auch ein gesegnet sein, denn du bist ein Segen für alle, denen du begegnest und auch noch für Generationen. Und dieser Abraham hat so stark auf diesen Segen vertraut, dass es gut werden wird mit ihm. Egal, ob er nach rechts oder nach links, ins Grünere oder weniger Grüne geht, dass er großzügig sein konnte.
Da steht ein großes Maß an Vertrauen dahinter.
Genau. Und wenn man dann die Geschichte weiterliest, zeigt sich, dass genau dieses Vertrauen dann auch in durch die weitere Zeit getragen hat Und er hat sich erstens nichts vergeben und zweitens hat er nicht den Kürzeren gezogen. Drittens ist er nicht als der Dumme dagestanden, so nach dem Motto, ich bin der Blöde, ich bleibe über, wenn ich nachgib. Mhm. Nein, überhaupt nicht.
Weiß man ungefähr, wie das mit den Gegenden war? Hat der Abraham dann wirklich auch ein gutes Land erwischt?
Es hat auf jeden Fall gereicht. Mhm. Offenbar war es für ihn so, es wird schon genug sein zum Leben. Und sozusagen, ich brauche keinen Luxus.
Ja. Während der Jüngere, der Lot, ja eigentlich ein bisschen knausrig war, weil jetzt war sein Onkel schon einmal sehr, sehr großzügig zu ihm, hätte er ja auch sagen können, okay, nehme ich dafür den bescheideneren Teil der Landschaft.
Ja, aber so sind die jungen Leute. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass es dem Lot gar nicht so gut gegangen ist, aber das ist eine eigene Geschichte. Aber um Gottes Willen nicht als Strafe Gottes unter Anführungszeichen, sondern allein wegen seiner Art wahrscheinlich.
Ja.
Und der Abraham, weil er so vertrauensvoll auch seine Entscheidungen getroffen hat, ist gut weitergekommen und hat dann noch ja das Glück gehabt, einen Sohn zu bekommen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.
Nach langer Zeit, ja. Aber es zeigt, dass Vertrauen sich lohnt, aber auch Großzügigkeit nicht das Schlechteste sein muss.
So ist es. Und man ist dann nicht unbedingt der Dumme, sondern der weiß, wer er ist und wie man Konflikte regeln kann, ohne dass es Verlierer gibt. Um das geht es auch.
Und das vermisse ich und vermisst man ja heute auch manchmal, dass es in der Politik zum Beispiel wirklich großzügige Leute gibt, die das Gespräch suchen mit anderen und die auch einmal sagen können, ich trete einen Schritt zurück, um des Ganzen willen.
Genau, es geht eben nicht nur um die Einzelnen, sondern es geht um alle, um die Herden und um die Mitarbeitenden und um die Frauen, die da mit dabei sind und Kinder waren da sicher auch dabei. Und es geht darum, dass es am Ende allen gut geht.
Ja. Und weiß man etwas über die Mitarbeiter, also die ja am Anfang am stärksten gestritten haben, wie die mit der Situation umgegangen sind?
Die haben sich wohl fügen müssen. Wo ihre Chefs hingegangen sind, da mussten sie mit den Schafen mit hingehen. Also ich glaube wirklich, das war ein Stellvertreterkonflikt, das mit den Mitarbeitern. Da hat sich nur etwas manifestiert, was eigentlich schon zwischen den beiden Chefs da gewesen ist. Ja, diese Geschichte steht im ersten Buch der Bibel, im Buch Genesis, im 13. Kapitel zum Nachlesen.
Sehr spannend.